Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, Einblicke in persönliche und berufliche Erfahrungen unserer Gäste zu bekommen und so den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Das ist die Idee hinter diesem Speed Mentoring Podcast.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn
und Sabine Sattler. Und unser heutiger Gast ist Erhard Grosnick.
Hallo, grüß Gott.
Genau.
Freut mich.
Erhard Grosnick, vielen Dank, dass Sie heute auch bei uns sind. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen plaudern zu dürfen.
Wir dürfen Sie unseren Zuhörern gleich mal kurz vorstellen und dafür lesen wir Ihre Kurzbiografie. Der gebürtige Linzer Erhard Grosnick hat an der Universität für Welthandel mit einer Station in Stanford studiert, war für eine Bank tätig und hat sich 1974 selbstständig gemacht und sich seither den Ruf als harter Sanierer erarbeitet.
Ja, und über seine zwei Beteiligungsgesellschaften ist er an zahlreichen mittelständischen, hauptsächlich österreichischen Unternehmen mit hohem Zukunftspotenzial beteiligt. Beispiele hierfür sind Bene, Ankerbrot, Gaulhofer und Neudörfler und natürlich noch viele andere auch, wie zum Beispiel Augartenporzellan.
Sein oberstes Ziel ist die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen und somit auch die Sicherung der Arbeitsplätze. Spätestens mit der Übernahme des Vorstandsmandats der Signa Prime und der Signa Development im Jahr 2023 wurde er einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Und wir freuen uns jetzt sehr, dass Erhard Grosnick heute unser Gast ist und Zeit für uns hat. Also die erste Frage gleich mal vorweg. Sind Sie mit dieser Kurzbeschreibung zufrieden?
Einverstanden, ja.
Sehr
gut. Das Schöne ist ja, es geht ja um Ihr Leben, dementsprechend können Sie da alles hinzufügen, was Sie noch möchten. Und vielleicht, wenn wir gleich eben mit Ihrem Leben starten, was waren denn für Sie die wichtigsten und prägendsten Stationen in Ihrem Werdegang?
Naja, zunächst einmal das Elternhaus zu Hause. Ich komme aus einer Wirtsfamilie, also Hotel und Wirtshaus. Und da mussten wir Kinder, meine zwei Schwestern und ich, auch immer mit anpacken. Das heißt, das Schlagwort meiner Mutter war immer, Arbeit ist keine Schande, also was immer zu tun gab, war zu tun. Das machten wir. So habe ich gelernt, eben anzupacken und mitzuarbeiten. Wenn andere Fußball spielen gegangen sind, meine Freunde, da musste ich oft, weil es Sonntag war, Dienst versehen und im Hotel mitarbeiten. Also ich habe arbeiten gelernt. Das war sicher eines der prägendsten Momente. Und damit verbunden natürlich der Leistungsgedanke, der mich auch mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und wie ich nach der Matura von meiner Mutter zu hören bekommen habe, wenn du, solange du von mir abhängig bist, wirst du tun, was ich dir sage, habe ich beschlossen, nicht mehr abhängig zu sein, um mir mein Studium selbst zu verdienen. Und habe dann eben unter anderem als Kellner oder Kopier gearbeitet und mir mein Studium verdient.
Okay. Ja. Und das heißt, die Mutter war eine prägende Persönlichkeit?
Nein, es war nicht meine leibliche Mutter. Meine leibliche Mutter ist früh gestorben. Und mein Vater, der Akademiker war, hat dann eine Bauerntochter geheiratet, die vom Land kam und die halt eine Wäsche war. Ja. die hat für uns gesorgt und auf uns aufgepasst.
Das heißt, aufwachsen als Gasthauskind, wenn man das so sagen kann, dann der Weg Matura führende Schule, Matura Studium, nebenbei sich selbst finanzieren. Was sind denn da entscheidende Weggabelungen, auf die Sie sich dann auch eingelassen haben?
Ja, also ich habe mich verliebt in eine Französin. So, dazu muss ich sagen, mein Vater, der 7 Sprachen gesprochen hat, hat ihn sehr, wie ich 6 Jahre alt war, gesagt, ich muss in einen Französischkurs gehen, weil er es Mordsfreude hatte, wenn wir am Tisch saßen und er mit mir 2, 3 französische Sätze sprechen konnte. Also ich war ganz gut in Französisch. Und lerne eine Französin Modell meiner Eltern kennen. Und die Liebe, sie war aus Nizza und ich habe in Wien studiert. Haben wir beschlossen, wir treffen uns in Paris. Das wäre etwa gleich weit. Jeder hat etwas mehr als 1000 Kilometer und dann sehen wir uns dort. Naja, das war das Jahr 68. Und das Jahr 68 war eben jenes Jahr, wo der große Generalstreik in Paris war mit den Studenten. Unruhen mit dem Cohn Bendit, der die französischen Studenten angeführt hat. Und da bin ich heute nach Paris gekommen und musste in Paris Arbeit suchen. Und nachdem ich als Österreicher von den Franzosen eher wie ein Deutscher eingeschätzt wurde, hatte ich große Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Da lernte ich dann einen Herrn kennen, das war der Hervé de Carmort, der war Chef damals einer amerikanischen Bank in Paris. Und der hat gesagt, na, warum versuchen Sie einmal mit einem Österreicher? Und so bin ich in das Credit Department dieser amerikanischen Bank gekommen. Und so hat meine Karriere begonnen. Mhm. Ja, und ich habe mich natürlich im Kreise der Franzosen, die alle älter waren und alle aus wohlhabenden Familien kamen, habe ich sehr, sehr viel Arbeit müssen, mich durchzusetzen. Und von den 22 Mitgliedern dieser Abteilung durften zwei sich qualifizieren oder konnten zwei sich für New York qualifizieren. Und überraschenderweise war ich da dabei. Ich war nicht Erster, ich war Zweiter immerhin. Und dadurch bin ich dann nach New York gekommen und habe dann meinen Weg in der Bank gemacht.
Und in New York war dann eine Station oder war das ein Ort?
Also eine Ausbildung war das weltweite Kreditdepartement. Damals war die Chase Manhattan Bank die größte Bank der Welt. Da waren 200 junge Leute, so wie ich, von den amerikanischen Universitäten immer nur die ersten drei von Harvard und von MIT und so. Und halt, ich war der Hillbilly, weil ich hatte nur zwei Anzüge. Das eine war ein Trachtenanzug, das andere war ein Grauanzug.
Ein Trachtenanzug in New York, stelle ich mir spannend vor.
In der Wall Street, der war sofort bekannt. Und damit war ich der Hillbilly aus Österreich. Ja, und habe dort eben die Ausbildung weitergemacht. Man konnte sich dann qualifizieren, vier konnten sich qualifizieren, sozusagen Head of a Department zu werden. Und das habe ich auch geschafft. Und damit hat meine Karriere ihren Lauf genommen. Ja. Mhm. Bin zurück nach Paris, da war ich schon Manager. Ja, so ging es halt dahin. Und nachdem ich immer selbstständig sein wollte, habe ich 1974 nach 6,5 Jahren die Bank verlassen und bin nach Wien zurückgekommen, habe ein Angebot bekommen, als Mitgesellschaft in die Donaufinanz, die es heute noch gibt, zu kommen. Und so bin ich 1974 mit Frau und Kind mittlerweile nach Wien gekommen, mhm. zurückgekommen.
Also wenn man sich Ihren Weg so anhört, was würden Sie sagen, Karriereplanung oder Zufall und Glück? Was ist da
Zufall wichtiger? Und Glück und natürlich dann ein sehr, sehr viel Einsatz, um sozusagen zu realisieren. Weil in amerikanischen Instituten damals und auch heute noch ist halt der Wettbewerb sehr groß. Und ich habe jetzt sehr viel gearbeitet.
Wie hat dann der Schritt in der Selbstständigkeit dazu geführt, dass Sie zum Sanieren gekommen sind?
Naja, also ich war bei der Donaufinanz. In der Donaufinanz hatten wir Finanzierungen gemacht, im Wesentlichen für die öffentliche Hand. Hauptsächlich für die öffentliche Hand. Also da haben wir Schulen finanziert in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg oder die Dauernautobahn oder diese öffentliche Form mit Geldern aus Versicherungswirtschaft und dadurch, dass ich eben bei der Chase Manhattan Bank war und meine Kollegen dann vielleicht zum Teil auch die Bank verlassen haben und zur anderen Bank gegangen sind, hat dazu geführt, dass die damalige Schweizerische Kreditanstalt einen großen Sanierungsfall hatte. Da war ein Kreditmanager in einer Filiale, der hat zu viel Kredite vergeben, die nicht gut kontrolliert waren. Und das war dann ein großer Sanierungsfall und dann wurde ich in dieses Sanierungsteam gerufen.
Also bankintern?
Die Kreditanstalt Schweiz hat dann mich geholt, damit ich eine Reihe von Krediten manage, die dieser Banker da vergeben hatte. Und das ist offenbar ganz gut geglückt. Und das war sozusagen mein Eintritt in das Sanierungsmanagement.
Ja. Und was hat Sie dazu bewegt, dann auch dort eben zu bleiben? Weil Sanieren ist ja schon ein ganz speziell hartes Pflaster.
Ja, es ist ein eigenartiges Geschäft. Aber irgendwie habe ich die Gabe, dass ich negative Ereignisse nicht irgendwie ernst nehme, sondern sehr gut verarbeiten kann. Ich habe das erlebt, wenn ich dann Mitarbeiter eingestellt habe, die dann gesagt haben, naja, das macht keine Freude, wenn du in eine Firma kommst und die Firma hat kein Geld und die kann die Lieferanten nicht zahlen und kann die Gehälter nicht bezahlen, so, das ist ja alles negativ und das macht keine Freude. Und ich habe immer gesagt, such mal Lösungen, versuche mir eher Lösungen zu suchen und ich habe das gut weggesteckt. Meine Mitarbeiter machen sich über mich oft lustig, weil sie mich oft erinnern an Situationen, wo mir was Schlechtes passiert ist und ich vergesse das. Ich merke mir das nicht. Meine Mitarbeiter merken sich das aber und sagen, wieso redest du mit dem überhaupt noch? So. Also das ist eine Gabe, die ich habe.
Also was macht dann einen guten Sanierer aus, neben des hin und wieder Dinge Vergessens?
Ich sage immer, das oberste Prinzip der Betriebswirtschaftslehre lautet, mehr einnehmen als ausgeben. So. Und das ist natürlich in jedem Betrieb der entscheidende Faktor. Und nachdem in einem Betrieb jetzt so viele verschiedene Leute Geld ausgeben und so viele verschiedene Leute Geld einnehmen, gilt es halt, das zu kontrollieren, damit ein Unternehmen, ich sage immer, neben den Lieferanten und dem Personal muss eben auch der Eigentümer in Form einer Dividende bezahlt werden. Und das ist die Aufgabe des Geschäftsführers. Und die Funktion habe ich ausgeübt, sehr, sehr oft, in sehr, sehr vielen Fällen, in sehr vielen Insolvenzen, ich habe sehr viele Insolvenzen auch abgewickelt. Ja, und weil ich sozusagen mein Gehalt oft nicht bezahlt bekommen konnte, weil die Leute ja kein Geld hatten, diese Firma, die in Insolvenz waren, hat man mir dann Firmenanteile angeboten. Da habe ich da 2%, da 5%, da 3% gehabt. Und weil ich da 2-3% an Anteile hatte, konnte ich gleich die Arbeit machen, dann frisch wieder nichts verdient. Und da habe ich dann beschlossen, Firmen zu kaufen. Und seit etwa 30 Jahren oder vielleicht länger schon kaufe ich Firmen. Es ist immer alles Old Economy. Ja. Tut mir sehr schwer mit den sogenannten Startups. Ja, und habe jetzt Beteiligungsholdings. Und dort haben wir halt eine große Anzahl von Firmen und schauen, dass diese Firmen halt gut über die Runde kommen.
Also gibt es zwei Möglichkeiten, um mit Erhard Kosnick in Kontakt zu kommen. Einerseits, Sie werden als Sanierer geholt und andererseits, Sie kaufen das Unternehmen.
Ja.
Das sind zwar getrennte Geschäftszweige von Ihnen, wenn man das so sagen will.
Kann man auch so sehen, ja. So, und jetzt haben wir so ein Beteiligungsholdings. Also wir haben eigentlich vier. Wir haben eine Immobilienholding auch, Austro-Immo. Dann haben wir eben zwei Beteiligungsholdings, die Austro-Holding und die große Holding. Und dann haben wir, das nennt sich Austro-Holding und Capital Partners, dort haben wir Startups.
Mhm. Also aber, doch ein bisschen Startups.
Aber um die kümmere ich mich nicht, das macht jemand anderer.
Aber grundsätzlich, wenn Sie, wenn man so sagen, Sie als Sanierer holt, dann werden Sie auch geholt, um zu entscheiden. Das sind ja dann meistens Situationen, wo vielleicht auch Chaos im Unternehmen vorherrscht. Wie kann man da in so Umgebung dann klare Entscheidungen dann auch treffen?
Naja, es sind immer Menschen, die eine Firma machen. Ganz entscheidend. Da gilt es, wenn man in eine Firma kommt, die in einer schwierigen Situation ist, ein kleines Team zu formen, ein paar Leute zu finden in den wesentlichen Bereichen, um sozusagen Mitstreiter zu haben. Es geht immer darum, dass man die Menschen für einen Gedanken, für eine Lösung interessieren kann und sie sozusagen für sich gewinnen kann und für die Idee gewinnen kann. Und da habe ich immer geschaut, wer von den Menschen ist bereit, hier einen Beitrag zu leisten. Und so habe ich dann einfach ein Team zusammengestellt, weil ich ja nicht 7 Tage die Woche in der Firma war, sondern immer wieder zwischendurch, weil ich ja mehrere Fälle gleichzeitig betreute. Und dann haben sie ein Team zusammengestellt und die funktioniert haben, die haben dann wirklich funktioniert und die nicht, die habe ich dann ausgetauscht. Die Wahl der Entscheidungen ist nicht sehr, das Spektrum ist nicht sehr groß, weil wenn man einen Geldmangel hat, und das hat man in jedem Sanierungsfall, dann muss man genau überlegen, für was gibt man das Geld aus, um am schnellsten Erfolg zu bekommen. Und ja, das ist dann nicht sehr schwierig.
Und gab es so Entscheidungen, wo Sie auch wirklich gesagt haben, das war im Nachhinein vielleicht auch erst, das war wirklich so eine entscheidende, wegentscheidende, es war ein Wendepunkt, diese Entscheidung. Hat es da so klare Punkte gegeben?
Naja, es gibt ja immer Gründe, warum ein Unternehmen in eine schwierige Lage kommt. Ja? Und ich habe es immer so gemacht, dass ich die Ist-Situation verglichen habe mit einer Soll-Situation, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn man das macht in der Gewinn- und Verlustrechnung und halt gegenüberstellt, was müsste eigentlich der Umsatz sein oder was soll der Rohertrag sein, was kann der Wert sein und so weiter, was ist Ist und was soll sein, und dann sieht man schon, wo man eingreifen muss. Und ja, es gibt sicherlich Bereiche, wo man zum Beispiel die Produktpalette eines Unternehmens dramatisch verändert oder reduziert hat. Und das hat automatisch dann zu einem Effekt geführt, der über mehrere Abteilungen dann relativ rasch zum Erfolg geführt hat. Das hat es schon gegeben. Mhm.
Hat es dann auch so eine Entscheidung gegeben, wo Sie sagen, okay, die würde ich gerne rückgängig machen,
ja,
oder?
Ja, ja. Ich habe Firmenkäufe gemacht, die ich bedauere, die ich besser nicht gemacht hätte. Aber dann ist auch so, wenn man A sagt, muss man B sagen. Und da ist halt dann, da versucht man dann, ein Problem auch über die Zeit, über die Dauer zu lösen. Das ist meistens keine gute Entscheidung. Meistens.
Also aussitzen hilft selten, ja, weiter.
Ja.
Also was würden Sie empfehlen mit eben so einer Fehlentscheidung,
naja,
wie man damit umgehen sollte?
Es gibt so eine Grundregel. Ja? Die Wahrheit tut einmal weh und die Lüge schmerzt dein Leben. Und das gilt auch im Firmenbereich. Nicht, wenn man wird auch von den Mitarbeitern besser geschätzt oder mehr respektiert, wenn man in der Lage ist, einen eigenen Fehler einzugestehen. Ja. Also, und ja, und es ist natürlich keine Schande zu sagen, dass meine Fehlentscheidung, meine Herrschaften, das müssen wir anders machen. Das muss man auch lernen.
Mhm. Wenn ich das vielleicht gleich aufgreifen kann, welche Rückschläge haben Sie erlebt, die entscheidend waren, damit man dann wirklich vorwärts kommt? Wo haben Sie wirklich viel gelernt? Und was haben Sie gelernt?
Alle guten Sprüche, und ich habe sehr viele Sprüche, die ich immer wieder propagiere, haben sich ergeben, weil ich etwas dazugelernt habe. Ja. Und das ist oft sehr, sind oft sehr einfache Sachen. Ja. Ich sage beispielsweise, ist einer meiner Sprüche, der Tag hat 24 Stunden und die Nacht. Ja. So, warum sage ich das? Das sage ich oft, damit die Leute wissen, in gewissen Situationen braucht es einen anderen Einsatz. Das ist nicht 8 bis 5, sondern das geht's anders. Ja. Oder ich verlange von meinen Mitarbeitern beispielsweise, dass sie für alle Mails oder alle Anfragen oder was immer kommen, innerhalb von 24 Stunden antworten müssen. Weil das der Respekt gebietet, aus meiner Sicht. Ja? So, und das mache ich auch zur Regel. Oder wenn man heute eine Sitzung hat, dann ist das Protokoll nach dem ersten Wochenende jedenfalls abzuliefern. Ja, das Wochenende gebe ich immer dazu. Aber zumindest nach dem ersten Wochenende abzuliefern, weil man sich die Dinge ja dann auch nicht merkt. Und das kann mir keiner erzählen, dass ich nach 10 Tagen mich noch genau erinnere, was in dieser Sitzung besprochen wurde. Das sind so Dinge, die im Tagesablauf bedeutungsvoll sind, dass die Mitarbeiter das verstehen und das für sich selbst genauso sehen. Und das führt sehr oft zum Erfolg.
Also faktisch aus den Rückschlägen und Misserfolgen sehr viele Weisheiten daraus generiert, die
ja, dann so aus jedem Fehler lernen.
Und vielleicht anders gefragt, was macht Erfolg für Sie aus?
Also, wenn man das jetzt zum Beispiel auf eine Firma bezieht, und das ist ja nur ein Beispiel, dann ist es so, wenn ich nehme jetzt einfach ein Beispiel. Wenn ich heute in eine Firma komme und die Firma ist in einem schlechten Zustand, dann ist die Laune der Mitarbeiter schlecht. Dann, wenn man sie fragt, wo arbeitest du, dann zögern sie, den Namen des Arbeitgebers zu nennen, weil das ja alles öffentlich vielleicht auch bekannt ist. Und wenn ich dann 6 Monate später, und ich gehe jeden Tag durch jede Produktion in jeder Firma, damit die wissen, der Chef ist da, ja, gehe durch, wenn dann die kommen und sagen, wir haben volle Aufträge, sie geben mir die Hand, freuen sich, dass das Betrieb ist, sie gehen auch wieder in das Wirtshaus und sagen, ich arbeite bei der Firma, wo sie nicht mehr hingegangen sind, dann habe ich das Gefühl, ich habe es weitergebracht. Ja. Mhm. Dann ist das für mich ein Erfolgszeichen. Mhm. Deutlich mehr, als wenn heute ein Banker sagt, das haben sie gut gemacht, weil morgen bei der nächsten Firma sagt das vielleicht nicht mehr.
Ja. Definitiv, da gibt es viele Merkmale, die vermutlich mehr in der Realität liegen, als auch in den Firmen selber, damit man merkt, ob man wirklich erfolgreich ist. Das sind wahrscheinlich die kleinen Dinge des Lebens, oder?
Ja, sicher. Ja.
Und inwiefern spielt da, weil Sie eben vorhin auch erwähnt haben, Ihre private Entscheidung nach Paris zu gehen, der Liebe wegen, inwiefern spielt da auch beim Ermessen, was Erfolg ist und was Misserfolg ist, die Vermischung zwischen privatem Leben und Berufsleben, oder wird das dann mittlerweile eher strenger getrennt als in den Anfangsjahren?
Naja, also ich glaube, man muss schon im Privatleben auch jenen Bereich, der im Firma ist oder Beruf ist, sich austauschen. Man kann nicht zwei Leben leben. Kann nicht. Also meine Frau ist sehr wohl informiert über meine geschäftlichen Aktivitäten und ja, es kommt schon vor, dass sie beklagt, dass ich dem Beruf mehr Aufmerksamkeit schenke als dem Privatleben. Ja, den Vorwurf kenne ich und den höre ich oft. Ja.
Also in dem Sinne, wir beschäftigen Sie uns auch immer mit der Frage Führen und Selbstführung. Und das, was man ja selber macht, das lebt man ja dann auch den Mitarbeitern vor. Sie haben es ja eh auch schon erwähnt. Wie würden Sie da sozusagen dann auch Ihren persönlichen Führungsstil beschreiben?
Meine Mitarbeiter sagen, ich habe ein Helfersyndrom. Ja? Helfersyndrom, damit bezeichnen sie, dass ich mir sehr viel Zeit nehme für Probleme von anderen, nicht jetzt, um einen finanziellen Vorteil daraus zu haben, sondern ein Problem zu lösen. Ja, also wenn meine Freunde kommen und sagen, du hast viel zu wenig Zeit für gemeinsame Geschichten, dann ist das die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn sie ein Problem haben, kommen sie zu mir und sagen, kannst du mir nicht helfen? Und ich helfe dann. Ja? Also so gesehen spielt das eine in das andere natürlich hinein. Ich bin so erzogen, dass ich, wenn ich kann, versuche ich zu helfen. Und das tue ich nicht aus einer finanziellen Erwägung raus. Meine Leute haben herausgefunden, dass über 30% meiner Arbeitszeit sozusagen Dingen widme, die keinen Erfolg oder keinen Ertrag bringen. Ja. Das macht mir aber nichts aus. Ich mache das gerne. Ja. Also so gesehen spielt das schon, ist die Persönlichkeit oder es spielt eine große Rolle. Es würden sich auch wahrscheinlich nur Mitarbeiter bei mir wohlfühlen. Ich habe Mitarbeiter, die sind seit 40 Jahren bei mir.
Das spricht ja sehr viel.
Das ist eigentlich lang. Und es gibt auch Mitarbeiter, die nach der Pensionierung noch zwei Tage die Woche bei mir arbeiten, weil sie sagen, es ist Bestandteil ihres Lebens geworden. Also wir versuchen schon, eine gute Stimmung im Betrieb zu haben. Wir versuchen, auf die Probleme der Einzelnen einzugehen. Ja, das versuchen wir schon. Je größer eine Firma ist, desto schwieriger ist das zu machen. Weil sich natürlich viele Jahre lang war mein Unternehmen vielleicht, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Leute. Und da waren wir halt gemeinsam aus und sehr oft essen. Und sind gemeinsam nach Paris gefahren und irgend so etwas. Jetzt, wo wir, sagen wir mal, 25 am Standort sind, geht das nicht mehr. Ja. Und dann haben wir natürlich auch manche, die Teilzeit arbeiten, also Kinder bekommen. Ja. Und so. Das ist dann schon ein bisschen eine andere Situation. Aber trotzdem muss man versuchen, den Leuten zu vermitteln, dass sie wichtig sind. Die Würde des Menschen halte ich besonders hoch, weil ich sage, das ist einfach... Gerade im Sanierungsgeschäft haben wir immer das Problem, dass man einschneidende Maßnahmen setzen muss. Und diese Maßnahmen bedeuten immer Gehaltskürzungen oder mehr Arbeit oder grundsätzlich alles, was negativ ist. Ja? Es soll allerdings dann zum Positiven führen. So. Aber wenn ich heute, und wir leben das ja jetzt in dieser Wirtschaftsflaute, die wir zurzeit haben, die der normale Bürger vielleicht gar nicht merkt, aber die da ist. Es steigen, trotz Konsumflaute, steigen die Sparguthaben. Das heißt, die Leute sind verunsichert und sparen lieber, bevor sie sich etwas kaufen. Das Einzige, was funktioniert, ist der Tourismus, sind die Flieger und 17% heuer im Plus, voriges Jahr im Plus. alles andere Minus. Alle meine Firmen haben zwischen 10% und 15% Auftragsrückgänge. Alle meine Firmen leiden unter den hohen Energiekosten. Alle meine Firmen leiden unter den hohen Lohnkosten. Österreich hat die höchsten Lohnkostensteigerungen. Ja, und da ist die Politik natürlich dann schuld. Wir haben die höchsten Energiepreise. Wie sollen wir da wettbewerbsfähig sein? Ja, das heißt, man muss dann eine Firma, man muss tatsächlich eingreifen. Ich muss zu dem Vertriebsleiter, der, sagen wir mal, vor der Inflation 100 Millionen Umsatz gemacht hat und jetzt nach der Inflation, dann sind 100 Millionen nur noch 80 Millionen Leistung. Ja, dann könnt ihr nicht die 100, die er seinerzeit Gehalt gehabt hat, plus die 20% Inflation, 120 werden. Das geht nicht.
Aber wenn man da vielleicht jetzt eine Ad-hoc-Frage einwerfen darf, ich meine, was wären denn aus Ihrem Gespür heraus, aus Ihrer Erfahrung heraus, was wäre das Patentrezept, um jetzt Österreich, die Republik Österreich auf Kurs zu bringen?
Also wenn ich gefragt werde, ob ich politisch aktiv bin, dann sage ich immer, der einzige Club, wo ich dabei bin, ist der ÖMTC. Also ich bin bei keiner Partei. So, ich habe natürlich, komme aus einem bürgerlichen Haus, daher grundsätzlich eher ÖVP-Richtung. Ich habe aber in meinem Leben auch schon SPÖ gewählt und ich habe auch schon NEOS gewählt und ich habe auch schon FPÖ gewählt. So. Ich orientiere mich da an Persönlichkeiten, denen ich Vertrauen entgegenbringe. So. Österreich hat in den letzten mehr als 5 Jahren deutlich schlechte Entscheidungen politisch getroffen. Ja. Mit diesen Entscheidungen, die getroffen wurden, hat Österreich sich in eine Situation manövriert, die wir heute haben und die wir irgendwie lösen müssen.
Ist Österreich ein Sanierungsfall?
Ja. Ja. So, das wird von allen bestritten, aber es ist so. Es gibt 5 Bereiche aus meiner Sicht, die dringlichst einen Einschnitt brauchen. Das eine sind einmal die Pensionen. Ja, da habe ich viele Erlebnisse gehabt in dem Zusammenhang, weil ich seit vielen Jahren sage, wir müssen eine Pensionsreform machen. Das ist die Bildung. Ja, wir geben sehr viel Geld für Bildung aus und haben sehr schwache Resultate. Das ist ein Schwerpunkt. Ich sponsere einige Schulen, ich tue einiges, weil ich glaube, Bildung ist extrem wichtig. Das nächste ist die Bürokratie. Wir müssen diesen Beamtenwahnsinn und dieser Bürokratie ein Ende setzen. Das geht so nicht weiter. Dann gibt es das Thema, und dazu zählt natürlich die Verwaltung, und gibt es das Thema der Migration. Ja? Wenn heute eine FPÖ einen so hohen Stimmenanteil bekommt, dann auch, weil sie Probleme anspricht, die zu Recht angesprochen werden, aber wo keine Lösungen gefunden werden. Da müssen wir Lösungen finden. Wir brauchen die Migration, das heißt, wir brauchen die Einwanderung, aber wir brauchen sie nicht in der Form, wie wir sie haben. Ich habe neulich in einem Vortrag vernommen, dass nicht Österreich an oberster Stelle steht bei den Syrern, sondern Wien. Die wissen gar nicht den Unterschied zwischen Wien und Österreich. So. Und dann diskutieren wir, warum haben wir in Wien die höchsten Ausgaben für die Migration? Ja, das sind so Dinge, die einfach geordnet werden. Ein Herr Brunner, Finanzminister, lügt die Welt an, weil der weiß ja genau, dass das nicht stimmt, was er gesagt hat. Und nach der Wahl wird es bekannt. Das geht nicht. Und dann kann man das Vertrauen in Politiker den Menschen nicht zumuten. Das geht ja gar nicht, zu lügen.
Aber um vielleicht konkreter zu werden, Sie kriegen jetzt ein Sanierungsmandat für die Republik Österreich für 2 Wochen. Was sind die ersten Geschichten, die Sie angehen?
Ja, wir brauchen Reformen. Man kann innerhalb von 2 Wochen nicht wirklich Reformen machen. Ja. Aber wenn wir
eine Pensionsreform.
Ja, natürlich, wir brauchen eine Pensionsreform. Es kann ja nicht sein, dass der Österreicher 10 Jahre länger lebt als vor 60 Jahren, wie wir die Pensionsreform gemacht haben. Als Beispiel nur. Ja. Das ist ja klar. Das muss man nur machen. So, man muss ja nur einmal schauen, dass die Beamten wenigstens bis zum 65. Lebensjahr arbeiten. Wir haben ein Durchschnittspensionsalter von 59 Beamten. Als Beispiel. So. Wir müssen vom Defizit weg. Wir müssen mit den hohen Staatsanleihen, wir haben die zweithöchste Prozentsatz an Staatseinnahmen zum BIP. Nur Finnland hat höher als wir. Ja? Selbst Frankreich, Deutschland, alles deutlich niedriger. Wir haben die höchsten. Es kann doch nicht sein, dass ein Teilzeitarbeitender, der 100% der öffentlichen Fürsorge genießt, dass der steuerlich begünstigt wird im Vergleich zu einem Vollzeitarbeiten. Das kann nicht sein. Das sind Dinge, die einfach geregelt werden müssen. Das würde ich alles regeln. Mhm. In 14 Tagen.
Dann wären Sie wahrscheinlich erfolgreicher als die letzten Regierungen alle zusammen in zwei Jahrzehnten.
Aber was uns wieder zum Thema Führen zurückbringt, weil das ist ja eigentlich das, was man da dann auch braucht, wenn man da zwei Wochen Zeit hat, um da die Initialzündungen zu starten. Sie haben vorhin ja jetzt gesagt.
Genau, ja, und da ist dann für mich ja auch nochmal die Frage, nochmal zurückkommen ins Unternehmen. Vielleicht wäre es dann eher auch bei den Beamten in dem Fall auch notwendig. Aber wie haltet man auch die Motivation der Mitarbeiter in einer Krisensituation dann auch hoch, dass sie auch wirklich weiterhin arbeiten und leisten wollen?
Ja, ich glaube, das im Unternehmen auch so wie in einer Familie oder in einer Beziehung. Ja, man muss sie aussprechen. Man muss die Dinge beim Namen nennen. Man muss die Leute aufklären. Man muss, ich habe, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, die Lüge schmerzt sein Leben, die Wahrheit tut einmal weh. Man muss denen einfach sagen, was Sache ist und welche Maßnahmen notwendig sind, damit man aus dieser Situation rauskommt. Und das Gespräch und die direkte Ansprache der Themen, das halte ich für essentiell.
Hat es bei Ihnen einmal so auch den Moment gegeben, jetzt als Führungskraft, jetzt habe ich das wirklich verstanden, was Führung bedeutet? Hat es so einen Aha-Moment gegeben?
Wenn Sie, ich bin eigentlich jetzt, ich habe maturiert 1964, das ist 61 Jahre her. Und seitdem bin ich eigentlich beruflich tätig. Das ist ziemlich lang. So, und nachdem ich immer viel gearbeitet habe, bin ich da stundenmäßig übersetze, noch viel länger. Ja? Also ich habe sehr, sehr viel erlebt in meinem Leben. Und darum fällt es mir jetzt nicht leicht, hier eine einfache Antwort zu geben. Ne? Es gibt so viele Erlebnisse, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich komme immer wieder auf so simple Dinge zurück. Für mich ist eben der Mensch im Unternehmen das Allerwichtigste. Und beim Mensch bedeutet es, sind nicht alle gleich begabt, sind nicht alle gleich talentiert, sind alle anders. So. Aber das, was ich Würde des Menschen nehme, das ist für mich etwas Unantastbares. Ich muss versuchen, dem Menschen das Gefühl zu geben, selbst wenn es etwas Negatives ist, dass ich das nicht sage, um ihm weh zu tun, sondern weil ich versuchen will, da was Besseres draus zu machen.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick bekommen, wie Sie Ihre Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl im eigenen Unternehmen als auch in den Sanierungsfällen anlegen. Was uns ja auch interessieren würde, ist, wie strukturieren Sie sich selbst? Was reihen Sie in der Priorität ganz nach oben? Macht es überhaupt der Kalender per se, wenn Fristen fällig sind oder wenn Sie sich aussuchen können? Wie organisieren Sie sich?
So. Das ist natürlich für mich auch keine Neuigkeit, dass man sich organisieren muss. Es sind immer unterschiedliche Themen mit unterschiedlicher Priorität und die ordne ich natürlich. Ich habe ja meine Nachfolge schon lange bestellt. Das heißt, meine Firma wird ja jetzt von einer Frau geführt oder meine Firmen. Auch da habe ich ja das Prinzip, dass man die operative Aufgabe mit 65 abgeben muss und die über in sehr vielen Aufsichtsräten, also die Kontrollierenden mit 70, und das habe ich alles aufgegeben und mache ja auch keine Sanierungen mehr heutzutage, sodass ich mich mit meinen leitenden Mitarbeitern abstimme, welche Prioritäten wir beachten müssen. Das ist in der heutigen Zeit, wo wir eine wirklich schwierige wirtschaftliche Situation haben, und ich sage eigentlich, sie ist für mich schwieriger als die Finanzkrise im Ende des 2008, 2009 war, weil sie viel umfassender ist und weil die Unsicherheit über die Weltordnung so groß geworden ist.
Können Sie uns vielleicht noch einen Einblick geben, wie Sie eben priorisieren? Oder was jetzt? Also Sie haben gesagt, Sie haben eine Priorisierung dahinter. Natürlich. Was ist ganz oben?
Ja, es gibt Dinge, die einfach eine deutlich höhere Priorität haben. Das können natürlich auch ja, Steuererklärung musst du machen am 15. oder und solche Sachen, das gibt es natürlich auch. Aber in der Tagesarbeit ist halt, muss man sich einfach den wichtigen Themen widmen und die mit einer gewissen Priorität. Und wir machen es so, dass wir Sitzungen haben immer wieder und in diesen Sitzungen die Prioritäten festlegen und sagen, also der ist verantwortlich bis zu dem Datum. Ja. Weil wenn das nicht passiert, dann gehen Dinge, verlaufen sich so oft Dinge. So selber priorisiere ich mich so, ich bin ein Frühaufsteher und bin spät schlafen gehe. Also ich habe sozusagen alle Nachteile.
So viel zum Thema 24 Stunden am Tag, gell?
So, ich bin sehr früh im Büro, also um 6:30 bin ich im Büro und ja, und am Abend zwischen 7 und 8 gehe ich halt nach Hause, sagen wir so. Ja. Und mein Weg vom Büro nach Hause ist nicht sehr weit, 200 Meter.
Ach, das ist
angenehm. So gesehen ist das günstig.
Und sind Sie noch Herr über Ihren eigenen Kalender oder wird das alles schon durch Mitarbeitende abgenommen und Sie folgen quasi nur mehr der Vorgabe oder können Sie noch viel selbst?
Ich bin Herr meines eigenen Kalenders.
Und ich glaube, eine ganz andere Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert, weil Sie ja so viele Dinge auch im Leben immer gemacht haben, teilweise auch eben in Krisen, wo man eben die 24 Stunden am Tag und in der Nacht macht. Woraus haben Sie Ihre Energie immer geschöpft und wie haben Sie sich dann auch wieder regeneriert oder erholt vom Stress?
Ich regeneriere eigentlich relativ gut.
Schlaf ist ein gutes Stichwort. Gehen wir in den Wordtrap über?
Ja, auf
die
jeden Fall.
Die erste Frage passt gleich zum Thema.
Genau. Morgen- oder Abendmensch?
Beides.
Ausgiebiges Frühstück oder schneller Kaffee?
Ausgiebiges Frühstück. Das wichtigste Mahlzeit.
So richtig mit Spiegelei und
ja, Ei? Auch. Ich kriege zweimal in der Woche im Büro. Ich frühstücke im Büro und macht meine Mitarbeiter zweimal Eier zum Frühstück.
Ah, schön. Buch oder Podcast?
Das ist mein erster Podcast.
Okay.
Buch.
Danke für die Ehre.
Kopfmensch oder Bauchgefühl?
Na, schon Kopfmensch.
Berge oder Meer?
Berge.
Frauenquote, ja oder nein?
Nein.
Aufsichtsräten, Führungsetagen?
Nein. Da möchte ich mein Erlebnis sagen, das ist mir wichtig. Wie ich mein 25-jähriges Firmenjubiläum hatte, hat mir Augarten damals ein Porzellanbild gemacht und meine Initialen EFG. Da stand drauf, 25 Jahre EFG und die Mädels. Warum? Weil ich keinen einzigen Mann angestellt habe. Mein Nachfolger ist eine Frau. So. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Frauen zusammen. Ich habe sehr viele Frauen in Jobs geholfen. Frau Rachinger, die Johanna Rachinger zum Beispiel, Chefin der Österreichischen Nationalbibliothek, die war in meinem Verlag tätig und die habe ich zur Verlagschefin gemacht. Das war die erste Frau, die einen Verlag geführt hat. Also ich habe immer Frauen gefördert. Wenn ich heute eine Frau suche für einen meiner Aufsichtsräte und ich spreche 5 Frauen an, dann sagen mir 2 sofort nein. 2 sagen, um was geht's da? Ich möchte Näheres wissen, um dann nein zu sagen. Und dann gibt's vielleicht eine, die sagt, ich bespreche mit meinem Mann und mach's vielleicht. Ich finde keine Frau.
Woran liegt das?
Wenn ich einem Mann sage, willst du aufsagen, was sagt er selbstverständlich? Ich sage, kannst du das? Sagt er selbstverständlich. Wenn es der Frau fragt, sagt er nein. Ich weiß nicht, kann ich das? Muss ich mir schlau machen? Das sind die Frauen ja viel gescheiter als die Männer.
Und würde eine Quote da dann
unterstützen? Natürlich nicht. Ich möchte nie in einem Spital von einer Quotenärztin behandelt werden.
Quotenärztin, weil sie nicht will oder weil sie nicht kann?
Weil sie kann. Wenn eine, ich habe noch nie eine tüchtige Frau erlebt, die gesagt hat, sie will eine Quotenregelung. Sie sagt, ich will deshalb bestellt werden, weil ich gut bin. Das war eine sehr ausgewogene Antwort. Aber es hängt damit zusammen, dass ich mich mit diesem Thema wirklich beschäftige. Und es gibt tüchtige Frauen. Es gibt sehr tüchtige Frauen. Ja? Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Frauen zusammen.
Will ich gleich mit der nächsten Frage in unserem Wordrap weitermachen. Wir haben ja noch ein paar. Sanierer oder Gestalter?
Eher Sanierer.
Startup oder Old Economy?
Old Economy.
Gourmet-Tempel oder Wirtshaus um die Ecke?
Jetzt komme ich aus der Branche. Ich koche selber gerne, ich esse gerne gut. Ich esse sehr gerne im Wirtshaus, also ich gehe auch sehr gerne gut essen.
Über Ihren ersten Job haben wir schon gesprochen, Ihre erste Arbeit. War quasi zu Hause im Wirtshaus? Oder und wo haben Sie das erste Mal nicht zu Hause Geld verdient?
Naja, ich habe dann als Kellner gearbeitet. Ich habe zum Beispiel viele Opernbälle serviert. Ja, ich habe die Ballsaison gemacht. Da habe ich immer viel Geld verdient. Ich war Kopier. Ich habe eine 6-monatige Kopierausbildung gemacht. Habe allerdings nur einen Sommer als Kopier gearbeitet. Meine Schwester ging zur Expo nach Montreal und ich habe für eine Zeitung dann jede Woche einen Bericht geschrieben über die Expo in Montreal. Also, ja, einiges erlebt.
Sehr bunte Erfahrungen.
Ja.
Und wenn Sie morgen einen anderen Job für einen Tag ausprobieren könnten, welcher wäre das dann?
Naja, ich wäre gerne Arzt. Aber um Arzt zu sein, müsste ich viel wissen, was ich nicht weiß. So gesehen, ich denke, die Verantwortung der Ärzte ist enorm. Und das wäre ein Beruf, wo ich mir denke, wenn man da gut ist, ist man wirklich gut. Da kann man einen guten Beitrag leisten.
Auf welche Tugend kann kein Unternehmen verzichten?
Anstand.
Ein Wort, das Ihre Persönlichkeit beschreibt?
Also in meinem Büro würden Sie sagen, das Helfersyndrom. Ich sehe es nicht so.
Ist noch nicht ausdiskutiert, wie man sieht, gell? Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, tot oder lebendig, zum Abendessen einladen könnten, wer wäre das?
Da fällt mir die Antwort schwer, weil ich so einen breiten Interessenskreis habe. Aber wenn ich heute die politische Situation sehe, wäre für mich am interessantesten, mit dem Putin zu Abend zu essen, um zu begreifen, was in dem Schädel vorgeht. Das würde ich gern begreifen. Und ich kenne den Putin natürlich schon viele, viele Jahre und ich bin ein Russland-Freund und ich finde das so traurig, dass wir so eine Situation heute haben. Ich habe auch eine Firma in der Ukraine, oder zwei Firmen. Also ich bin alle 3 Monate in der Ukraine. Oh Gott.
Letzte Frage. Welches Sprichwort oder Motto begleitet Sie durchs Leben?
Was du heute ganz besorgen, das verschiebe ich.
Das ist mal etwas, das nicht von Ihnen selber ist. Gell? Wir haben ja bei uns im Podcast Erfolgsgeflüster eine schöne Rubrik. Gäste, die zuvor mal auf diesem Sessel der Platz gefunden haben, hinterlassen nachfolgenden Gästen eine Frage. Und wir hätten eine Frage für Sie mit und die lautet: Umgang mit Stress. Wann verspüren Sie Stress und wie gehen Sie damit um?
Also ich denke, ich kenne das Wort nur als Wort. Ich kenne keinen Stress. Es gibt Momente, wo ich mehr Arbeit habe und Momente, wo ich weniger Arbeit habe.
Ist es Lebenseinstellung oder?
Ich glaube schon. Ich kann mit dem Wort Stress nichts anfangen. Weil entweder ich schaffe es in der Zeit oder ich schaffe es nicht. Wenn ich es nicht in der Zeit schaffe, dann verschiebe ich es oder mache es nicht.
Sie haben vorher die Steuererklärung einmal angesprochen mit einem determinierten Abgabetermin. Ja. Wird nicht fertig. Versetzt Sie nicht in Stress, nein. Sie rufen an und prolongieren.
An wen würden oder was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten? Also, was würden Sie den 20-jährigen Gerhard Grosnick raten?
Naja, grundsätzlich rate ich jedem Menschen, dass er die Dinge, die wertig sind, dass er die verfolgt. Ja? Und dass er sie nicht, dass er sein Leben lebt, weil am Ende des Lebens muss man irgendwie eine Verantwortung für sich selber auch einmal übernehmen. Ja? So. Ich kenne da keine Regeln. Wenn einer heute Uhrmacher sein will, dann soll er Uhrmacher sein. Wenn er Sportler sein will, Sportler. Wenn ich könnte, würde ich einem jungen Menschen unterstützen, dass er seine Interessen leben kann oder dass er unterstützen, dass er seine Ziele erreichen kann. Ja? Und da habe ich keinen. Ich glaube, jeder soll für sich verantwortlich sein. Das, glaube ich, ist mir schon wichtig. Und meiner Tochter würde ich sagen, versuche nicht in Abhängigkeiten zu geraten. Ja, das ist ja im Wirtschaftsleben wichtig. Ich sage immer, jede Firma darf keine Abhängigkeiten haben. Weder zur Bank, noch zum Kunden, noch sonst irgendwie. Zum Lieferanten, keine Abhängigkeiten. Und das soll ja auch im Leben ist das so wichtig, dass es keine Abhängigkeiten gibt, weil dann kann ich ja nicht mehr frei entscheiden. Ja, wenn ich
kann ich nur nachvollziehen. Ja. ein anderes Thema ist natürlich auch noch abschließend bei uns auch immer eine fixe Rubrik, eben diese Fragen. Jetzt unser nächster Gast ist Annette Mann.
Okay.
Und was würden Sie der nächsten, also was würden Sie Annette Mann am liebsten fragen? Welche Fragen geben Sie ihr mit?
Also nachdem ich kein Freund von der Lufthansa bin, das ist schon schwer.
Oh je.
Wieder spannende Frage ist ja schon.
Wie Sie sozusagen mit dieser Diskrepanz leben kann, dass auf der einen Seite der Flugverkehr CO2 und weiß ich was nicht grün ist, unter Anführungszeichen, auf der anderen Seite über Ihre Billig-Charterlinien 19 Euro Tickets anbietet. Mhm. Das verstehe ich nicht. Mhm.
Ja, nehmen wir gerne mit die Frage und wir sind auch schon sehr gespannt auf die Antwort. Ja, jetzt sind wir zum Ende unseres Podcasts gekommen. Ja,
ziemlich genau, oder?
Die Zeit verrinnt, ja. Vielen lieben Dank, Erhard Grosnick, für dieses wirklich herzliche, offene, mutige Gespräch und auch für die Zeit natürlich.
Gerne.
Ich meine, was man vielleicht noch ergänzen muss, der Erhard Grosnick, der hat die ganze Zeit eigentlich geschmunzelt oder sehr freundlich gelächelt. Also.
Ja, aber das ist jetzt ja nett.
Das ist auch gut. Ja, und wie gesagt, alle, die mehr von uns hören wollen, beziehungsweise diesen Podcast in Dauerschleife hören wollen, wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, auch bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es heißt Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast, bei dem wir von den Besten lernen.
Sehr gerne.
Ja. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Dankeschön.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.